Pfingsten. Wer kennt heute schon noch Pfingsten? Wir schon. Kannst du es erklären? Wenn deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen fragen. Ich habe das oft probiert. Keiner wusste das. Hauptsache 2 Tage frei. Einen Tag sogar nur. Ich gespielt während der Predigt. Was fällt dir so spontan ein, wenn du Pfingsten hörst? Heiliger Geist. Da könnte man hier aufschreiben. Wir sammeln einfach so, spontan. War es das schon? Was? Feuerzungen. Sprachenreden, Sprachenwunder, Zungenreden. Wind. Beginn der Gemeinde, aha. Freude. Geburtsstunde der Gemeinde. Kraft und Zeuge sein. Gewaltiges Rauschen. Wie heißt denn der Heilige Geist? Beistand. Was heißt denn das auf Griechisch? Sehr gut, ihr wisst ja schon alles. Ich bin gleich fertig mit meiner Predigt, merke ich. Tröster. Ich muss euch enttäuschen, auf all die Begriffe kann ich heute Morgen in diesen Tagen nicht eingehen. Das ist ein massives Themenvolumen. Diese 3 Tage werden niemals ausreichen. Aber es ist auch viel besser, diese zu erleben. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, ja, darin zu wachsen. Denn es ist eine unbeschreibliche Gnade, dass wir in der Zeit der Ausgießen des Heiligen Geistes leben. Weißt du das? Pfingsten hat nicht in der Apostelgeschichte aufgehört. Nein, das war erst der Anfang. Es war der Anfang von was? Von Gnadenzeit, ja, kann man auch so sehen, natürlich. Der Anfangszeit einer völlig neuen Heilsepoche. Das Pfingstfest damals war nicht mal so zufällig übrigens, weil es gerade mal so passend war, weil es so viele Leuten aus allen Gegenden in Jerusalem waren, zufällig bei diesem großen jüdischen Fest. Das Pfingsten war ein Pfingstfest, und zwar ein altjüdisches Fest. Eines der 2 der 3 großen jüdischen Feste. Das zweite. Wie heißt denn das noch, das Pfingstfest? Passa. Wann war ein Passa? An Ostern. So ein Erntedankfest. Laubhüttenfest war es auch nicht. Wann kommt das Laubhüttenfest? Ich meine, ihr müsst die Grundlagen wieder gut verstehen. Das Laubhüttenfest kommt wann? 4 Monate später. Mit dem Erntedankfest, das erste am Pfingsten, wurde eigentlich die erste Ernte eingeholt, die Gerste-Ernte. Dann gab es eine lange Periode von Trockenheit und dann am Laubhüttenfest wurde die letzte Ernte eingeholt, die Weizenernte. Dazwischen war es trocken. Also ihr seht schon, wir leben eigentlich genau in der Phase. Mit Pfingsten beginnt Jesus einen großen Erntezug, seinen ersten großen Erntezug durch die ganze Welt. Seht ihr, all die Feste des alten Bundes sind von Gott prophetisch angesetzte Pläne und Vorbereitungen und Hinweise auf den neuen Bund in Christus. Wisst ihr das schon? Ja, das wisst ihr alles schon. Oder? Ich sehe, dass manche sich damit schon ein bisschen langweilen mittlerweile. Und trotzdem ist es immer wieder gut, das aus dem Hinterkopf nach vorne zu holen. Warum? weil das was mit dir zu tun hat. Darauf komme ich noch gleich zurück. Aber erst noch das Pfingsten, auch wie noch sonst genannt, 7-Wochen-Fest. Warum gerade 7? Da haben wir sie wieder, die Zahl der Vollkommenheit, oder? Wie viele Wochen sind 7? Wie viele Tage sind 7 Wochen? 49, aufgerundet 50. Und deswegen heißt auch Pfingsten der 50. Tag Pentecoste Hemera, griechisch. Der 50. Tag. Es ist auch heute noch so, dass 50 Tage nach Ostern Pfingsten ist. Ist immer so. Kannst du jedem erklären auf deiner Arbeit. Wenn er Ostern weiß, kann er ausrechnen. Kannst du Excel eingeben. 50 Tage plus hast du immer Pfingsten. Was war 50 Tage vor Pfingsten? Die Auferstehung von Jesus. Ja? 50 Tage, pass mal gut auf, das ist eine wichtige Zahl, ich schreibe es doch mal hier dazu. Pfingsten. 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, musst du dir mal vorstellen. Diese Zahl 50 ist prophetisch. Erhielten die Israeliten die 10 Gebote. Da stieg Gott auf den Berg Sinai herab und vereinigte sich durch seine Gebote mit den Menschen und sie erneuerten den Bund mit Gott. Fantastisch, wie das läuft. Im Alten Testament, bildhaft. Das ist ein Vorbild für das, was Gottes Geist 50 Tage nach dem Tod von Jesus beginnt zu tun. Denn der Auszug aus Ägypten ist ja ein Vorbild für den Auszug aus dem Totenreich, den Jesus Christus erwirkt hat. Aber Jesus beginnt keinen neuen Pfingstgesetzeskatalog mit Pfingsten, wie damals Mose die ganze Gesetze bekommen hat. Er bringt durch den Geist die Ordnungen Gottes in das Herz der Menschen. Jetzt kommen wir zum ersten Mal an einen Bibelsteller hier. Ich habe bewusst morgen nicht alles vorlesen wollen. Hesekiel 36, 25 bis 27. Das kriegt ihr bestimmt spontan nicht, habe ich gar nicht die Texte genannt. Das sagt Gott schon. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch, du bist gemeint, ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich, sagt Gott, werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, sagt Gott, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wann war denn das, Hesekiel? Wer weiß das ungefähr? Ja, 650 Jahre vor Christus, so plus minus. So früh hat Gott das schon vorausgesagt, du Hesekiel, was passiert im Pfingsten? Joel spricht von den Äußerungen des Geistes, dass die Söhne und Töchter weissagen, ihr kennt die Stelle vielleicht auch, das ist Joel. Und von Gesichten, die da kommen werden. Aber Hesekiel spricht von einer Veränderung des Herzens. Gott bietet es auch heute noch an. Ich, hörst du, ich gebe dir ein neues Herz. Vielleicht sind dir die Gedanken schon so bekannt, dass sie gar nicht mehr in dich hineindringen. Haben wir schon oft gehört. Haben wir schon so oft in unserer Gemeinde über das neue Herz gepredigt. Aber sein Geschenk ist ein Doppelgeschenk. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Sein Geist. Eine Herztransplantation. Das alte Herz, das steinerne Herz nehme ich aus dir weg und ich gebe dir dafür ein weiches, fleischernes Herz. Das ist der Sinn vom Pfingsten. Dann ist das möglich. Ich will das ganz kurz in einer Zeichnung verdeutlichen. Manchmal helfen ja Zeichnungen. Kann das jeder so sehen? Ein großes Herz. Ich muss am Mikrofon bleiben. Ein großes Herz und ein kleines Herz. Das große Herz ist Gott. Gottes Geist. Wie heißt Gott? Vater. Wie heißt er in Hebräisch? Abba ist nicht Hebräisch, es ist Aramäisch. Abba, Papa. Yahweh. Danke. J-H-W-H. So schreibt man das. Hebräisch. Was heißt Yahweh auf Deutsch? Nein. Ich bin da. Adonai heißt Herr. Ich bin der immer da Seiende, der immer da ist. Das hat Gott nämlich wem gesagt? Moses am brennenden Dornbusch. Was findest du in Gottes Herz? Wie heißt Liebe noch? Eros? Agape. Um die Liebe geht es doch. So. Aber ursprünglich war es doch so gewesen in deinem Leben, dass du getrennt warst von Gott. Da unten. Weg von Gottes Herz. Da gab es ein Problem. Was war das Problem? Sünde. Da war die Schlange unterwegs, oder? Du warst getrennt von Gott. Dein Herz war nicht in den Fähigkeiten, bei Gott zu landen. Unmöglich. Wie wurde das Problem gelöst? Ihr wisst es alles. Halleluja. Ist wichtig. Hier kommt Golgatha. Die Liebe Gottes. Das ist rote Farbe. Die Liebe Gottes, sein Vaterherz, zieht uns in Christus Jesus da hinein. Darauf sind wir alle eingegangen, stimmt's? Wer das noch nicht gemacht hat, der soll das nur nachholen. Gott zieht. Was finden wir im Herzen von Gott? Noch ein paar Eigenschaften. Los geht's. Fürsorge. Was? Barmherzigkeit. Treue. Freude. Mehr? Ich könnte es aber wie Gnade. Aber Vergebung ist gut. Schreibst du zum Rein. Vergebung. Gnade. Was? Trost. Das heißt Trost. Trost. Freundlichkeit. Oh ja, ist jetzt herzvoll, merkt ihr es? Friede, danke. Ich kann nicht alles reinschreiben, okay? Bitte vergib mir. Friede, Shalom. Kraft. Ist in Gottes Herz Kraft? So, alles Basics, okay? Alles bekannt für uns. ich eins getrennt von diesen Eigenschaften, die im Gottesreich, in Gottes Geist zu finden sind, nicht dazu hingekommen, getrennt, abgehackt, abgespalten durch meine Sünde. Aber jetzt habe ich Gott hineingezogen in sein Herz. Und ich werde mit all diesen Dingen, die in Gott sind, noch viel, viel mehr Reichtümer umwoben. Also was macht Gott? Er nimmt dein Herz und zieht es hier rein. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe was vergessen. Langsam. Kommt gleich wieder. Was passiert in Gottes Herz? Es gibt ganz viele Strömungen im Herzen Gottes. Liebe, Gnade, Friede, Kraft, Liebe, Agape, Barmherzigkeit. Das ganze Herz ist durch Lebensströme dieser Art wirklich voll davon. Es ist ein bewegliches Herz. Und jetzt kommst du da rein. Und jetzt umgeben dich diese ganzen Ströme, diese ganzen Lebenswellen in Gott. Und du spürst das auch. Aber in meinem Herzen können noch ganz andere Dinge sein. Du kommst da hinein, du bist nicht vollkommen. Jetzt beginnt erst etwas los in dir. Plötzlich merkst du, dass du in dir Götzen finden kannst. Unreinheiten, Geld, Süchte. Ich mache nicht alle rein, aber eine bekannte Sucht ist hier das Geld. Was noch? Lüge. Oder Zeitverschwendung. Eine Uhr ist das. Ein bisschen aus dem Pack geraten. Was noch? Schuld. Kann ich nicht mal. Ist zu hoch. Was hältst du von deiner Arbeit? Hammer für deine Arbeitswelt. Es sind ganz viele Dinge in dir. Es gibt auch Wunden in dir oder Risse. Ist ja gut so. Das wird eines der Hauptpunkte sein. Morgen. Dein Herz kann hier große Risse haben. Richtige Risse. Verletzungen. Enttäuschungen. Bitterkeit. Du hast in deinem Leben vielleicht ganz viele Fragezeichen. Fragezeichen. Du bist umwoben von Gottes Liebe, du bist umwoben von Gottes Gnade für all seine Segnungen. Und doch gibt es in deinem Herzen noch Dinge, Fragen, auf die du keine Antwort hast oder denkst, es gibt dazu gar keine Antwort. Vielleicht Fragen, die viel zu schwer sind. Gott kennt die Fragen, die sonst niemand kennt. Hast du solche? Warum ist das passiert? Warum ist mein Bruder gestorben vor 4 Jahren, vor 2 Jahren, meine Mutter vor 2 Jahren? Weißt du, was passiert? Plötzlich kommen Todesfälle. Ein Kreuz. Du verkraftest das nicht. aber in dir passiert etwas. Eine ganz tiefe Trauer. Tränen. Tief in dir drin. Es gibt nicht auch schöne Sachen. Das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel. Ein fröhliches Smiley. Es gibt ja auch gute Sachen im Leben. Oder? Oder es stoppt was im Leben. Abgehakt. Gelungen. Schönes Erlebnis, wenn du weißt, ich habe was geschafft. Tief unten können viele Verletzungen sein, viele Dinge, die du nicht verkraftest. Gott kennt deine Tränen, die niemand kennt. Auch die Tränen, die du selbst nicht kennst. Es gibt Menschen, die nicht mehr weinen können. Aber du bist so froh, dass du im Reich Gottes bist. Jetzt kommt die Frage, die spannende Frage. Ist das Bild das passende Bild für die Taufe im Heiligen Geist? Alles ist außen herum. Gott ist bei dir, sagt Jesus. Weißt du, was fehlt? Pia? Ja. Ich habe es extra nochmal zugedeckt. Die Strömungslinien, die da drin sind. Jetzt kommt der Punkt. Die Strömungslinien möchten dich gerne ganz erreichen und durchströmen. Hier. Da haben wir sie verdeckt vorhin. Da kommen sie wieder zum Vorschein. Und das ist, was Gott will. Hier, diese ganze Strömungslinie. Und jetzt wird dein Herz transparent. Jetzt geht es auf. Jetzt will Gott all diese Strömungen, die da sind, nicht nur außen herum dich spüren lassen, sondern auch in dich hineinkommen lassen. Und wo kommen sie dann hin? Genau an die Punkte, die so schmerzhaft sind. Gott möchte dich berühren, durchfluten, nenne ich das mal, die tiefsten Ecken deines Herzens, deine Fragen, deine Zweifel, deine Trauer, deine für dich unheilbaren Verletzungen und Enttäuschungen, Selbstanklage, die brauchen was? Sie brauchen genau diese Herzensbewegungen, diese Segensströme unseres Vaters. All seine Segensströme wollen dich durchziehen. Und da hast du recht, Matthias, das Taufwort, Taufe im Heiligen Geist, das heißt in Griechisch Baptizo, das kennen wir von der Wassertaufe, oder? Das heißt eintauchen, untertauchen, das kennen wir, oder? Sich einverleiben, sich bei jemandem zu Hause machen. Das wird auf die Geistestaufe auch angewandt, dieses Wort Taufe. Wenn du wirklich mit dem Geist Gottes getauft werden willst, dann beginnt es damit, dass du den Geist des Vaters einlädst, zulädst, von ihm dich durchdrängen lässt. Und das ist ein anhaltender Prozess. Die Wassertaufe, die geschieht einmal an einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit, du lässt dich taufen auf den Namen von Jesus. Die Taufe im Heiligen Geist beginnt einmal und ist ein fortlaufender Prozess. Und damit sagt Paulus zu Recht, werdet voll Geist. In Epheser 5, Vers 19, Vers 18. Voll werden davon ist ein Prozess. Eins ist sicher, Gott scheut sich nicht, all diese Dinge in dir zu berühren. Musst du ganz gut festhalten. Er macht dann nicht die Augen dafür zu. Denn das ist der Anfang deiner Wiederherstellung. Es beginnt immer im Herzen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Den Vers kennst du, oder? Sprüche 4, Vers 23. Das ist, was Jesus übrigens der Frau am Jakobsbrunnen versprochen hat. Sie hat es zugelassen, dass Jesus ihr alles sagen konnte. Das, was sie so schmerzhaft in die Jahre mit sich herumgetragen hatte, haben wir vor kurzem im Gottesdienst darüber gehört, hat Jesus aufgedeckt und Jesus durfte da hineingehen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Zahl 50 da oben. Diese Zahl 50 hat mir schon seit ungefähr, ich glaube, sind jetzt 15, 16 Jahre her, total fasziniert. Warum? Weil sie ein ganz großes Geheimnis hat. Viele von uns kennen das schon. Ich habe das fast jedes Jahr gepredigt. Der hebräische Zahlenwert 50 entspricht dem Wort Vereinigung. Das ist wunderbar. Das ist die tiefste Sehnsucht, die Gott hat. Das ist eine Offenbarung für mich gewesen, dass 50 eine Zahl ist, wo drin Gott sagt, 50 Pentakoste, Hemera, der 50. Tag. Ich will mich mit dir, lieber Peter, vereinigen. Total verschmelzen. Eins werden. Nicht nur umgeben. Drin. Und weißt du was? Das ist und das war von Anfang an der Plan von Gott. Das müssen wir immer wieder uns gut vorstellen. Im Paradies wohnte und wandelte Gott mit den Menschen. Aber das war nicht die Taufe im Heiligen Geist. Gott war bei ihnen. Aber das Ziel war immer gewesen, ich will auch in diesem Menschen, diesen ersten beiden, Adam und Eva, all die danach folgen, eines Tages Wohnung machen, in ihnen wohnen. Nicht nur bei ihnen sein, mit ihnen spazieren gehen. So schön das auch ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte sie das gelebt haben im Paradies. Toll, da ist er wieder. Gott erzählt ein bisschen was. Manchmal, er wandelte da und er redete. Mit wem? Da hören sie ihn reden. Gott kann reden, ohne dass du dabei bist. Ich frage mich nur, mit wem redet er denn da? Denk mal nach, diese Schöpfungsgeschichte ist ja sowas von fantastisch. Hat noch viele andere um sich herum gehabt, wissen wir auch, die ganze Cherubim, die ganze Engel, aber da war er im Paradies und dann hat er die Menschen gehabt und sie hat ihnen das außen herum alles gezeigt. Innen drin war der Mensch noch sauber, noch nicht zerbrochen, noch keine Sünde. Versteht ihr das? Und eines Tages werde ich in die Menschen holen, ich werde meinen Geist in sie gießen, da werden sie alle zu dem Ziel kommen, was ich von Anfang an geplant habe. Das heißt in ihnen wohnen. Wohnung heißt Haus Gottes, Tempel aus Menschen. Und damit sind wir bei dem Kern von Pfingsten. Es ist die große Startpunkt der neuen Heilsepoche. Es entsteht ein Tempel aus Menschen im Reich Gottes. So wie Stephanus einmal gepredigt hat. Und das hat ihm das Leben gekostet. Zähneknirschend hat der Hohe Rat das anhören müssen, als er sagte, lies nach Apostelgeschichte 7, Vers 47 und 48, Salomo aber baute ein Haus. Wir kennen den salomonischen Tempel. Aber der Höchste, sagt er, der wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, irdischen Materialien. Und das war für Stephanus sowas von klar gewesen, dass Gott eingezogen ist in einem himmlischen Körper, in seiner Gemeinde, in Menschen. Wohnen ist ein anderes Wort für vereinigen. Das heißt zusammenkommen, beieinander wohnen, untrennbar. Es gibt Ehepaare, die leben nebeneinander her. Ich glaube nicht, dass es das gute Bild ist von Gott und seiner Ehe. Und jetzt verstehen wir, pass mal gut auf, warum Jesus das Wohnen zum Hauptthema macht am Abend vor seinem Sterben. Johannes 14, Vers 16 bis 17, da sagt er, ich werde den Vater bitten. Da spricht er genau darum, dass er den Heiligen Geist eigentlich verspricht. Ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand, da haben wir es wieder, den Parakletos geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Woher? Er war immer bei ihnen durch Jesus. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Und jetzt kommt es. Und wird in euch sein. Das ist die springende Erklärung, dass Christen eingeladen sind, dass der Vater verspricht, er wird auch in euch sein. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Wenn dieser Geist des Vaters als Beistand zu euch kommt, wenn es das geschieht, denn an jedem Tag, Vers 20 geht es weiter, an jenem Tag, an welchem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Was für eine Vereinigung, Gemeinschaft, Koinonia. Und in Vers 23 sagt er, wenn jemand mich liebt, das ist der Schlüssel, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wer kommt dann? Vers 23. Wir, ich und mein Vater werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wo bleibt der Geist Gottes? Wer heute noch immer an die Dreieinigkeit denkt, der hat hier einen Fehlgedanken. Der Vater ist der Heilige Geist. Gott hat keinen zweiten Geist neben sich. Er ist der Geist, der Jahwe, der Heilige Geist. Ist der Vatergeist. Und deswegen spricht Jesus davon, nie wieder in dem ganzen Kapitel 14 bis 16, 17, 18, 19 bis 17, nie wieder direkt was von Gott. Er spricht vom Vater, er sagt doch nichts über den Geist Gottes. Immer wieder spricht er vom Vater. Lies mal durch. Mir ist es aufgefallen diese Tage. Wir, mein Vater und ich, wir werden zu dir kommen und in der Wohnung machen. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, sagt er in Vers 18. Ich komme zu euch. Dieses Wort von Jesus hat tief mein Herz mal berührt. Ich werde dich nicht als Weise zurücklassen. Jesus sagt, wenn ich weggehe, dann seid ihr ja Weisen. Das heißt, dann habt ihr sonst niemand mehr. Dann fehlt euch ein Vater. Das ist das Wesen von Waisenkindern. Worin fehlt uns denn der Vater? Nicht in unserem sozialen Umfeld, sondern wo? Im Himmel. Denn darüber spricht Jesus. Verwaist sein heißt vaterlos sein, unversorgt sein, alleingelassen, gefangen, nicht angenommen, haltlos, aussichtslos, verloren, keine Perspektive, keine Hoffnung mehr. Das heißt verwaist sein. Und das sieht Jesus bei diesen Jüngern. Und er sagt, hey, ich kann euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. In der geistlichen Welt waren wir alle mal Waisenkinder und sind es vielleicht immer noch. Und wie viele erfahren den Vater heute immer noch nicht als den guten, fürsorglichen Vater im Himmel, obwohl sie wissen, dass er so ist. Aber es dringt nicht in die Tiefe des Herzens hindurch. Man kann so viel wissen, man kann so viele Bibelverse kennen, man kann die Bibel kennen, ist auch alles prima und okay. Man kann an den ganzen Begriffen sich so damit mental beschäftigen, dass der Hauptpunkt am Herzen, in der Tiefe des Herzens vorbeirutscht. Dass du spürst, wohnt mein Vater in mir. Es dringt nicht durch. Woher kommt denn dein Zögern vor Gott? Oder sogar Angst vor Gott? Deine Distanz zu ihm? Nicht im Gedanken, das hast du alles rum da oben im Kopf. Die Kopf ist klar, aber dein ganzes Herz, deine ganze Seele. Jetzt kommen wir zur Frage, die sehr essentiell ist. Welches Bild hast du denn über den Vater? Das ist der Heilige Geist. Das ist sehr wichtig. Was oder wen stellst du dir denn eigentlich oder wie über den Heiligen Geist vor? Ich muss immer wieder beobachten, auch bei mir selbst, das ging lange Jahre so, auch bei anderen, es sind halt immer noch bei mir so, dass viele Menschen ein ganz verschwommenes Gottesbild haben. Nämlich, dass wir das Herz unseres Gottes nicht wirklich in der Tiefe kennen. Und das ist so wesentlich, dass wir das kennenlernen, denn Römer 8, Vers 15 sagt Paulus, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, Geistestaufe, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir was rufen? Abba, Vater, das aramäische Wort für den Vater, Pater, griechisch. Abba. Das kindliche Lallen eines Kindes zum Papa, Abba, daher kommt das. Und das sagt Paulus, hey, wir haben einen Papa. Zu dem können wir rufen, wie ein kleines Kind ruft zum Papa. Das wissen wir alles. Tun wir es. Je mehr der Geist der Sohnschaft dich erfüllt, desto mehr wird dir Gott als Vater, als Abba bewusst. Es ist doch sehr interessant übrigens, dass nach jahrelangem Umgang mit Gott im Paradies sich das Bild in Adam und Eva über Gott verändert hat. Sie dachten, sie müssten sich vor ihm verstecken auf einmal. Lies mal nach. Wir lesen nämlich da wortwörtlich, da versteckten sich der Mann, der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Warum? Gott hat noch nie mit ihnen geschimpft oder ihnen gedroht. Das Problem lag also nicht an Gott, denn sein Wesen ist immer noch das eines Vaters. Wo lag das Problem? In ihrer eigenen Scham. Sie fühlten sich so unwürdig. Sie fühlten die Schuld. Sie fühlten die Schuld. Das hat sie sich verstecken lassen. Adam, wo bist du? Was denkst du? Hat Gott laut und gar zornig und drohend durch das Paradies gebrüllt? Adam, wo bist du? Nein. Auf einmal fürchtet sich Adam vor Gott. Warum? Hier ist in Mose 3, Vers 11. Er sagt, ich bin nackt. Und er schämt sich. Zig Jahre, Jahrhunderte Jahre hat er kein Problem damit gehabt. Und weißt du, was Gott dann sagt? Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Dann beginnt die ganze Ausrederei. Das Erste, was Gott interessiert, ist, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Und damit fängt dir das ganze Schamgefühl auf. Siehst du, was da passiert? In einer Sekunde zerbricht die Offenheit der Umgang mit Gott. In einer Sekunde. Plötzlich ist ein tiefer Kluft, ein tiefer Riss da drin. Das Vertrauen ist nicht mehr da. Verstecken. Als könnte man sich vor Gott verstecken. Und trotzdem tun sie es. Ich frage dich, was hat denn dein Vertrauen zu Gott gebrochen? Deine Sünde? Dein nicht erhörtes Gebet? Eine satte Enttäuschung? Da will Gott hinein. Gott versteckt sich nicht vor den Menschen. Hast du dich schon einmal gefragt, was hält mich fern von Gott? Wie ist mein Bild über Gott wirklich? Wenn mich die Scham packt, wenn mich das Verstecken reizt, was denkst du, wie er dich sieht und über dich denkt? Das ist ausschlaggebend für die ganze Entwicklung deines Menschseins, weißt du das? Und viele lassen das schön liegen und bauen außerum sich ein Reich Gottes sozusagen mit allen vielen Begrifflichkeiten, Erfahrungswelten. Aber ich frage mich wirklich, bei mir anfangend, Vater, bist du in mir? Und dieses Bild darf eine ständige Weiterentwicklung, ständig, bis es vollkommen ist. Dein Bild über den Vater, zieh dich entweder zu ihm hin oder in ein Versteck. Der Bruder des verlorenen Sohnes hatte ein völlig falsches Bild über seinen Vater. Die Geschichte kennt ihr gut genug, oder? Vor 2 Jahren haben wir darüber ausführlich gepredigt. Und das hat ihn von allem, was der Vater hatte, ferngehalten. Obwohl er ununterbrochen im Hause des Herrn war. Und als er merkt, der Vater, der ist total entzündet, der Bruder, der kommt nicht mit klar, dass sein Bruder zurückgekommen ist, dann geht er raus und stellt ihn zur Rede und sagt ihm doch, hey, was ist los? Alles, was mein ist dein. Er dachte, der Bruder, mir gehört nichts, für den macht er das Messer kalt, mir hat er nicht mal ein Böcklein gegeben. Hat er ihn darum gefragt? Warum hat er ihn nicht gefragt darum? Papa, Vater, ich möchte gern das schöne gemästete Kalb hier mal schlachten für mich. Wir machen ein Fest. Was meinst du, wie der Vater reagiert hätte? Nein, das heben wir auf, bis dein Bruder zurückkommt. Versteht ihr, sein Denken über den Vater hat ihn ferngehalten von den Segnungen des Vaters. Wie du über den Vater wirklich denkst, hält dich fern von all diesen Dingen in ihm. Mein Gebet ist, und ich flehe seit Tagen darum, dass in diesen Tagen heute Erneuerung kommt in deinem Denken, in deiner Sehnsucht nach dem Vaterherz. Das ist der Kern von der Geistestaufe. Alles andere, was dazu noch gehört, Zungenreden, Geistesgaben, wir haben ja vorhin alles aufgezählt, Kraft, Zeuge sein, kann ich nicht bearbeiten. Das kommt eigentlich alles in Folge. Ich habe eine Frage in mir gefunden. Hast du schon einmal geweint, wie Petrus im Boot, als er die Fische gefangen bekommt und sie vor Jesus niederwirft? Hast du schon einmal geweint, weil du auf einmal erkennst, wie gut unser Vater zu dir ist? Ich frage nicht, hast du schon mal darüber nachgedacht oder schon mal gehört? Warum frage ich, hast du einmal darüber geweint? Weil das deine ganze Emotion mit Nein nimmt. Es ist viel besser, über die väterliche Güte zu weinen, als über die eigene Versagen. Wie tief hat dich seine Güte, seine Gnade wirklich berührt? Kannst du das empfinden, dass er dich von der Locke bis zur Socke versteht, auch warum du sogar auf so krummen Abwegen warst? Ich habe das jemandem vor kurzem erklärt, dass der Vater es von Anfang an gesehen hat, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Hat es immer verfolgt, er war immer da, hat alles genau beobachtet, du machst ihm nichts vor. Hat er das alles gesehen? Er hat alles gesehen. Und hat trotzdem seine Hand nicht zurückgezogen. Wenn das ein Mensch, der es tief zerbrochen ist in seinem Herzen, der total zerfetzt ist, der noch Bindungen hat, Süchte hat und nicht mehr lachen kann, nichts abhaken kann in seinem Leben, plötzlich erfasst, dass es einen gibt, der übrig geblieben ist, mein Vater, dann heult so ein Mensch Rotz und Wasser, auf Felsisch gesagt. Und das ist so gut. Ich will dich heute nicht seelisch manipulieren, dass du weinen musst. Versteh mich doch nicht falsch. Es geht um die Erkenntnis, die Offenbarung, wie mein Vater in seiner Güte, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade, in seiner ungebrochenen Liebe zu dir ist. Und dass er immer noch Sehnsucht hat, in dir zu wohnen. Wer so weint, ist überaus dankbar für den Reichtum seiner Liebe und für das Wesen des Vaters. Das löst, weißt du, was es auslöst? Und das ist der Grund, warum Menschen nicht zur Anbetung kommen. Das löst die tiefe Anbetung aus. Das löst die Ehrfurcht aus und die Dankbarkeit vor Gott. Ich kann einen Menschen nicht aufhören, du musst mehr anbeten, du musst mehr Lobpreis machen, dann wird es dir gut gehen. Das kann ein Mensch nicht aufgelegt werden. Das bleibt äußerlich. Aber wenn es innerlich total durchströmt wird, dein Herz, von diesen Dingen, nicht nur außen herum, dass er in die tiefsten Dinge mich berühren kann, wo ich meine Tränen habe, wo ich den Verlust habe von verstorbenen Menschen, wo ich an Geld hänge, wo ich meinen Zeitpunkt nicht geregelt bekomme, wo ich in meiner Arbeit versinke, wenn ich da Gottes Wesen spüre und zulasse, dann kommt Anbetung. Automatisch. Und da müssen wir als Seelsorger ansetzen. Und da kommt auch nur sogar, das habe ich festgestellt, bei mir und bei anderen auch, bereitwilliger Gehorsam. Kein aufgelegter Gehorsam. Es ist so heilsam, zu glauben, zu wissen, zu spüren, wie sich der Vater für all deine Gedanken und deine Emotionen interessiert. Und dass er sie mit dir gemeinsam teilen möchte. So wie es eben einer guten Familie doch ist. Dass Kinder die Geborgenheit, den Trost und die Sicherheit spüren und zu Papa rennen oder zu Mama rennen und sich in allem, was sie mitmachen, plötzlich geborgen fühlen, automatisch. Gott, der Vater, ist gar nicht so wesensfremd von dir, weißt du das? Denn du bist doch sein Ebenbild. Er hat so viel tiefes Mitgefühl, so viel tiefes Mitgefühl. Er versteht dich durch und durch. Wie es Zephania mal gesagt hat, der Herr, dein Gott, ist ein, in deiner Mitte, Zephania 3, Vers 17, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wenn du das nicht siehst, nur in der Bibel liest und im Himmel nicht spürst, dann hängst du in der Religion fest. Dann hängst du in der Religion fest. Die Frage ist doch, kommt das in deinem Herzen an? Und da sind wir alle mehr oder weniger krank. Man in diesem Prozess, übrigens diese Empfindungen von der geistlichen Welt des Vaters in der Psychologie der Christen, emotionale Spiritualität. Schon mal gehört? Ich habe bei mir entdeckt, dass ich das zu wenig habe, obwohl ich eigentlich sehr emotionsvoll bin, denke ich immer. Aber da gibt es Dinge aus der Vergangenheit in meinem Leben, die mich so geprägt haben, von meiner Mutter her, also 4, 5, 6 Jahre alt war. Das kommt alles jetzt ans Licht. Warum? Weil ich das wollte. Weil ich letztes Jahr gemerkt habe, meine Berufung stockt, und zwar gewaltig. Ich höre auf, ist abgelaufen mit mir. Ich richte mir Schaden an, vielleicht, als ich will. Ich war daneben. Und da habe ich eins zugelassen. Ich habe für mich beten lassen, im Leitungsteam damals. Ich habe aber auch eins zugelassen. Ich suche jetzt definitiv eine Hilfe, die da reingeht mit mir. Ich habe sie gefunden und ich bin sehr dankbar dafür. Das muss man bewusst zulassen, weißt du das? Und mit meinem Mentor, den ich habe, kommt es in 1,5 Stunden Gesprächen oft zu viel Tränen. Und ich sage zu ihm, ich schäme mich so, mit 66, das zu fühlen. Weißt du, was er sagt? Die Seele kennt kein Alter, keine Zeit. Das ist für mich eine Offenbarung. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit Gott? Er ist ein geistgetaufter Mensch. Sind das Dämonen? Ach, sagt er, Dämonen. Die hast du schon längst überwunden. Aber was fehlt ist der Durchfluss, der durchströmende Fluss von all den Wesenszügen von Gott in der Tiefe deines Herzens. Wow. Ich werde ein neuer Mensch. Schau, der heimkehrende Sohn lässt sich vom Vater in seine Arme nehmen, stimmt's? Als er noch fern war, Lukas 15, Vers 20, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Vertief dich mal. Er fiel ihm um den Hals, er kommt her, er sieht ihn auf sich zukommen, auf dich. Du bist der Stinkende, du bist der alles verloren hat. Er kommt auf dich zu. Du denkst, hat er einen drohenden Blick? Er lächelt dich, er rennt dir entgegen, schmeißt sich um deinen Hals, drückt dich an seine Arme, in seine Brust hinein, weint mit dir. Er lässt sich von ihm küssen. Er sagt, nee, Vater, Papa, nee, ich stink ja so, komm. Er lässt sich von ihm trotzdem küssen. Wir lesen diese Geschichten, oder? Sind es deine Geschichten? Nochmal, er will all seine Segensströme dich spüren lassen, sie dir schenken, sie dir zum Eigentum werden lassen. Alles, was mein ist, ist dein. Römer 8, Vers 32. Ein Hammervers. Ich liebe ihn. Paulus. Gott, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vielleicht fragst du dir, lieber Paulus, woher kann ich denn das wissen? Was der Vater alles mir schenken will? Keine Ahnung. Von was sprichst du eigentlich? Habe ich mal zu Gott gefragt. Ich weiß gar nicht, was du alles hast für mich. Das ist eine gute Frage. Es gibt eine passende Antwort darauf. Schriftgemäß. 1. Korinther 2, Vers 10 bis 12. Jetzt Vers 9. Was kein Auge gesehen hat, sagt Paulus dort. Was kein Ohr gehört hat. Keiner der Menschen. Was in keines Menschen Herz da unten auswärts gekommen ist. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die anderen kriegen das nicht mit. Aber die ihn lieben, die sich haben ziehen lassen und sich von ihm lieben lassen, die Gott lieben gewonnen haben, die kriegen etwas mit. Die ihn lieben ist ein Schlüssel. Uns hat aber Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles und die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß schon? Weißt du, was im Menschen ist? Weißt du, was in dir ist? Ich weiß es oft selber nicht, was in mir ist. Echt wahr. Aber Gott, als nur der Geist des Menschen, der kann das dann wissen, wenn er nachdenkt über sich, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber, jetzt kommt der Hammervers, kennen nicht den, haben nicht den Geist der Welt empfangen. Pfingsten, Achtung, sondern den Geist, der aus Gott ist. Wozu? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und deswegen tappen so viele Christen im Dunkeln, weil sie nicht wissen, was uns Gott geschenkt hat. Warum wissen sie das nicht? Weil sie den Geist Gottes nicht empfangen haben. Weil sie nicht in der Taufe des Heiligen Geistes leben. Weil der Vater nicht in ihnen wohnt. Weil sie nicht echt im Herzen zu Hause sind. Eigentlich mehr so sind wie der Bruder. Aber nicht drin im Hof, nicht bei den Festlichkeiten, nicht bei dem Herz des Vaters. Es geht nicht nur um das, was der Vater hat, dass er dich reich segnen möchte. Es geht darum, wie er für dich ist. Studiere das intensive Gebet von Jesus, wie er mit dem Vater für uns betet. Ich meine das Gebet von Jesus, ein ganzes Kapitel, ich preise Johannes, dass er das aufgeschrieben hat, Kapitel 17. Bevor Jesus in den Garten der Gethsemane geht, musst du zu Hause mal heute Abend, heute Mittag in aller Ruhe mal lesen, beten für dich lesen. Wow, heiliger Vater, Vers 11. So spricht der Gott an. Nicht Jahwe, Gott, heiliger Vater, was für ein Respekt. Bewahre sie in deinem Namen. Spürst du allein in dem einen Satz schon, spürst du die Verbundenheit mit dem Vater. Wow. Die du mir gegeben hast. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Jetzt kommt es, dass sie eins seien wie wir beide. Wir haben eine totale Einheit, Vater, du und ich. Ja, das ist nie unterbrochen worden. Nie. paar Tage, ein paar Stunden später wird es wohl unterbrochen werden müssen wegen der Sünde, aber ist ein anderes Thema. Aber wir kennen uns so gut, du wohnst in mir, ich bin in dir, ich habe nur das gemacht, was du gesagt hast, getan, was ich habe gesehen, was du tust. Wir kennen uns. Ja, wir kennen uns, Vater. Und die anderen, diese 12 und die noch kommen werden, ich bete dafür, dass sie auch diese Herrlichkeit bekommen können. Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Nochmal. Wir spüren in diesem Gebet eigentlich das Gebet um die Geistestaufe. Um das Pfingsten ist das eigentlich ein Gebet. Denn das ist es doch, haben wir gerade am Anfang gelernt. Er betet hier nicht dafür, Herr, taufe sie mit dem Heiligen Geist, dass sie in Zungen reden können und weissagen können. Das kommt alles sowieso. Aber er betet darum, um den Kern der Geschichte, dass wir Menschen diese innige Einheit mit Gott, dem Vater, nicht kennen. Das tut ihm so weh. Habe ich eine Beziehung zu ihm von Herz zu Herz? Darf er mich mit seiner Agape-Liebe hier in der Welt und seiner gesamten Herrlichkeit, die er um sich herum in sich hat, darf er mich damit begeistern? Oder sagen mir die ganzen Begriffe nichts? Darf sein Geist mich so warm machen und mein hartes Herz, heute Morgen hat jemand gebeten in der stillen Zeit, dass er will, dass es anders wird. Dass es anders wird. Dass es befreit wird. Und dass es gesund wird. Und dass er in jeder Sekunde sich selbst beherrschen kann und den Vater lieben kann und ehren kann und niemals aus dieser Rolle rausfällt. Rolle ist es ja gar keine. Es ist ein Wesen. Diese innige Herzensverbindung mit dem Vater, das übersteigt durch all seinen Reichtum, mit dem er uns beschenkt. Er selbst will in uns sein, um uns sein, in uns sein, mit uns sein. Ich glaube, dass David das eines Tages entdeckt hat, als er den Psalm 139 geschrieben hat und total geflasht ist. Was? Dein Geist ist immer bei mir. Ich lege mich hin, ich stehe auf, ich sitze, ich gehe sogar ins Totenreich. Du bist immer und überall da. Und du liest mal das durch und du spürst, dass David keine einzige Bedrohung und Sperre mehr in sich hat. Weil das hat das Herz von David eigentlich ausgemacht. In allen Bereichen darf der Vater kommen. Meine Sünden wegnehmen, die waren gravierend. Gibt es noch irgendetwas in mir, irgendeine Sorte von Mühsal? Räum sie raus! Ich will nur noch deine Güte, deine Zärtlichkeit spüren, deine sanfte Hand, dein Säuseln, dein Sprechen. Verstehst du, was der Herr heute Morgen sagen will? Ich habe lange danach gesucht. Was muss ich am Pfingsten predigen? Wir haben im Team da 2-3 Mal darüber geredet. Ich könnte nicht eine Predigt halten über alle möglichen Geistesgaben. Wäre sehr wichtig sogar, sehr wichtig. Letztes Jahr haben wir gesprochen über den Leib Christi, wie der entstanden ist, wie durch Geistestaufe, vorhin wird es wieder erwähnt. Alles wichtig. Und der Vater sagt ihm diese Tage, du musst runter. Du musst ganz runter. Und unten heißt ins Herz. Der Menschen. Deswegen spreche ich darüber. Ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, sagt Jesus, nicht? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, nicht machen, keine Zeugnisse sagen, ihr werdet es sein, mal mit euch sehen und da ist es. Das kann niemand mir dir wegnehmen, denn du bist ein Zeugnis. Wenn das so ist, wenn der Geist Gottes wirklich auf euch gekommen ist, sagt Jesus, wenn dein Vater in euch wohnt, dann spürt man in euch Christen und der ersten Gemeinde, wir reden ja in der Serie zur Zeit darüber, eine Reformation, ein Klima, eine Kultur in der ersten Gemeinde, die göttlich ist, die fantastisch ist, wo alle Christen sich danach sehnen. Aber ich frage immer wieder mich nach, warum fangen sie nicht unten an? Sie wollen alle, dass sie das schön haben. So muss die Gemeinde aussehen. Oh ja, das machen wir. Wir machen Programme, dass das kommt. Nein! Andersrum. Lass den Vater zu, wenn er dein Herz gesund gemacht hat. Wenn er es mir nicht gesund gemacht hat. Wenn du geheilt bist von diesen tiefen Rissen, von deinen Enttäuschungen, von der Zerbruch deiner inneren Ehe. Ach, wir haben mit den Kindern gesprochen letztes Jahr. In der Jesus Kids Wochenende. Judith hat es sehr gut aufgebaut. Und da kam die Frage auf den Tisch, was fühlst du denn? Jakob, Jona, Samuel, Jonathan, Miriam, Rabea, dass euer Papa nicht mehr hier ist. Das kam ans Licht. In Verbindung mit dem Thema, ihr habt es ja gehört in der Nacharbeit, von Hesekiel 37, dass Gott uns mit seinem Geist wieder taufen möchte und aufstellen möchte. Heute Morgen sprechen diese Kinder darüber über das gleiche Programm, was ich hier habe. Und das Ziel ist, unser Gebet ist, und Judith hat es die Woche enorm viel Kampf gekostet auch, den Kindern diese Prozesse darzustellen. Warum? Weil wir alle diese Heilung brauchen. Und kann keiner von mir sagen, von uns sagen, ja, ich bin da durch, Halleluja. Lass uns mal ins Gespräch kommen. Ich werde nicht bohren. Brauche ich nicht. Deine Ehrlichkeit zeigt es von sich aus. Wenn du an deinen Vater denkst, deinen leiblichen Vater, was geht in dir hoch? Deine leibliche Mutter. Hast du das Bild auf den Vater übertragen im Himmel? Ich sage euch was. Mein Vater war ein sehr guter Kerl. Aber er konnte weinen. Als junger Mensch habe ich ihn ab und zu weinen sehen, wegen irgendwelchen schockartigen Aussagen. Als meine Cousine mit 16 Jahren, ich war noch sehr jung, 10, 11 Jahre alt, in der Badewanne gestorben ist durch einen Stromschlag. Mein Vater hat da damals die elektrische Anlage gemacht im Haus. Die Staatsanwaltschaft kam. Danach kam der Onkel zu uns gefahren. Es gab noch kein Telefon. Ich sehe es noch vor mir. Wie er zusammengesagt ist. Wie Angst hat er. Er konnte weinen. Das hat mich zu ihm gebracht. Und viele Momente später auch. Außer er geweint hat, weil ich mich habe taufen lassen. Und wir geheiratet haben, nicht nach dem Modell, wie sie sich das vorgestellt haben. Und doch habe ich seine Tränen gesehen. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Wenn du die Tränen des Vaters siehst, er hat die Leidenschaft für dich, dann zieht es dich hin. Das ist keine Sperre. Gott steht nicht zu, über all den Gefühlen, kann sich beherrschen. Er kann so mitleidig sein. Er kann so mitfühlend sein. Weinet mit dem Weinenden. Wenn das Gott uns sagt, muss er selber vormachen. Das macht er auch. Nochmal. Bitte nehmt es mir nicht krumm, dass ich heute Morgen nicht über Geistesgaben predige, aber wir werden heute vielleicht noch darüber kommen, zu sprechen in den Gesprächsgruppen oder wenn du Fragen hast, wenn du sagst, hey, ich möchte mal Klarheit kriegen. Bin ich jetzt eigentlich im Geiste getauft oder nicht? Komm mit den Fragen, mach die Fundamente komplett. Ich will endlich mal in Zungen sprechen können. Warum tue ich denn das nicht? Warum ist das für Jesus in Johannes 14 bis 17 überhaupt nicht dran. Überhaupt nichts sagt er dort von Geisteskram. Er steht kurz vor dem Tod, vor dem großen Element hier. Ich muss das Kernproblem der Menschen retten und die Menschen rüberziehen können. Und dann kommt der Rest. Das macht mein Vater schon. Und wenn ich da oben bin, im Thron Gottes, 40 Tage später, und aufgefahren bin, befugt mich mein Vater im Himmel, seinen Geist auszugießen in meine Leben, die ich gerettet habe. Eins nach dem anderen ist es ihm wichtig gewesen. Und dafür hat er gebetet. Johannes 14, Johannes 15 kommt am Montagmorgen mit dem Weinstock. Johannes 16, die Taufe im Heiligen Geist muss kommen, wird kommen, weil mein Vater in ihnen wohnen will. Wenn du das nicht klar hast, was es ist, Es wird Zeit, dass du nicht darüber hinwegliest in der Bibel, sondern dass du diese Pfingsten 50 in deinem Leben wahrmachst. Heute. Ich rufe dich auf, heute ist der Tag. Heute ist Pfingsten, auch wenn es erst übermorgen Kalender steht. Versteht ihr, was ich meine? Bist du hierher gekommen, wie was der Pastor hat richtig gesagt, um ein paar schöne Tage zu erleben? Oder bist du hier, um einen Tiefgang zu erleben, der dich total reformiert, erneuert, gesund macht und damit auch die ganze Gemeinde immer mehr gesund macht? Die Liebe des Vaters ist nämlich die Basis für die Gnadengaben. Ich glaube, wenn das funktioniert hier, kommen automatisch die Gnadengaben zum Vorschein. Automatisch. Stimmt's? Karl-Hans nickt. Einer bestätigt das. Danke. Wenn du tief in der Anbetung bist und du hast keine deutschen Worte mehr, so ging es mir damals. Ich habe 3 Wochen gebetet, jeden Tag, Herr, ich möchte in Zungen reden, ich möchte getauft im Heiligen Geist, ich kann das nicht. Und da habe ich einmal einen Moment gehabt, dass ich nicht mehr beten konnte, aber das Vaterunser konnte ich noch gut, das habe ich gebetet. Mir fiel nichts mehr ein. Ich war allein in meinem Zimmer im Studentenwohnheim und ich fing einfach an, in neuen Sprachen zu reden. Einfach so. Weil ich ergriffen war, dass Gott der Vater, Vater unser im Himmel, da kommt es wieder, ne? Vater unser im Himmel. Das ist ein Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Die Jünger fragen ihn, die sehen ihn beten. Und das sagen sie, hey, was macht denn der? Der betet ja ganz anders wie wir. Und dann sagen sie, hier, Herr, lehre uns beten. 30-Jährige. Und dann beginnt es. Vater unser. Im Himmel, war was? Okay, muss ich anders mal behandeln. Es geht mir darum heute Morgen, und der Herr will es auch, die Suche nach Entwicklung von Geistesgaben ist sehr wichtig, ich strebe danach. Die Stromlinien hier von Gottes Wesen sind Voraussetzungen dafür, dass sich das innerlich freisetzt, dass es so in dir drin ist. Wie sagt Petrus, da kommt er zu den Gelähmten, an dem Tempel, hey, ich brauche Geld, Gold und Silber habe ich nicht. Was sagt er? Und was hat er? Im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf und geh. Das hat er. Das war die Geistesgabe, die plötzlich freigesetzt ist, weil er sich auf den Jesus-Namen gegründet hat. Das war in ihm drin. Und später läuft er eigentlich vorbei, sein Schatten wirft. Sein Schatten fällt auf die Kranken, die Menschen werden gesund. Wie geht denn das? Das wollte ich auch gerne im Krankenhaus erleben. Bin jeden Tag an zig Kranken vorbeigelaufen. Ich sage, Herr, hast du einen Schatten neben mir? Sehe ich was? Da ist ein Kranker. Echt? Ich habe das echt gebetet. Warum denn nicht? Danach muss der Herr mich wieder trösten, weil es nicht gelungen ist. Man darf ja im Glauben, im Gebeten auch Enttäuschungen erleben, oder nicht? Oder darf man das nicht? Okay, erst das, dann die Gaben. Und ich frage dich auch, hast du über das Zungenreden, über diese geistliche Gabe, ist eine von den 12 Gaben, die in 1. Korinther 12 stehen, da kommt noch Erkenntnis, Weisheit, ihr kennt die Gaben alle, Unterscheiden der Geister und so weiter. Römer 12 kommen noch ein paar dazu. Aber die auffallende Gabe des neuen Sprechens in Zungen, in himmlischen Sprachen, ist ein Kernelement, was bei allen Geistestaufen in der Apostelgeschichte zum Vorschein kommt. So, und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt für diejenigen, die das vielleicht betrifft, hier unter uns. Ohne Anklage. Ohne Urteile. Warum? Was hindert mich, in Zungen zu reden? Wir haben Menschen gesagt, nicht wenige, was ich da erlebt habe mal, ne. Nie wieder. Weil mit Gewalt, mit Druck, man versucht hat, Menschen dazu zu pressen. Weil Menschen gesagt bekommen haben, wenn du nicht in Zungen redest, dann bist du kein Christ. All diese negativen Elemente können das Zungenreden dir so blockieren. Der Wein ist eigentlich Wow. Ein Fallenlassen ist im Geist Gottes. Ich lege mich ins Bett, ich denke nicht mehr, ich bete in Zungen, wach auf, ich denke noch nicht, aber ich bete schon wieder in Zungen. Aber warum bin ich wach geworden? Ein paar andere um mich herum. Und mir kommt sofort der Vers in den Kopf. Ich habe nicht nachgedacht, ich habe nicht gesucht. Am Morgen weckt der Herr die Müden auf, dass sie die Stimme Gottes hören. Jesaja 50, Vers 4. Ich habe es vorhin gelesen in der stillen Zeit. Strebe doch nach der Liebe, sagt Paulus. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Warum ist das nicht so in dir? Warum nicht? Bitte? Ja, Ablenkung. Weil ich ja alles in meinem Kopf selber hinkriegen kann. Ne? Ich bin ja der, die Haken setzt. Weil ich mich versperre vor übernatürlichen Wirkungen von Gottes Geist in meinem Herzen. Alle Geistesgaben sind übernatürlich, nicht menschlich. Gottes Geist verbindet sich mit einem menschlichen Wesen. Und plötzlich hörst du Dinge, du sprichst es aus, aber es kommt von Gott. Du kriegst ein Bild, eine Weissagung, du sitzt dich verbunden mit deinem Geist, du wirst ein geistliches Wesen, du wirst ein Geistwesen in dem Moment und Gott gebraucht dich so, so wie er Jesus gebraucht hat. Alle Wirkungen kommen so zustande. Wenn wir heute Abend 17 Uhr Gebet haben, freue ich mich, wenn nur einige dabei sein werden, die das ehrlich wollen. Betet bitte für mich dann, werden sie sagen. Ich muss Schluss machen. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Was? Oh, ich bin noch gut in der Zeit. Wow. Wir hätten das daher hingekriegt. Ja, habe ich auch gesagt. Wie gehst du heute in diesen Mittag? Wir trubeln schön weiter hier, ne? Habt ihr auch Trubeln, habt ihr auch viel Action. Kinder sind ja auch immer da, immer spannend mit den Kindern. Ich liebe sie, wenn sie hier rumlaufen. Habt ihr vorhin gehört, Kaleb, ich kann auf einem Bein laufen. Stehen. Ist doch knuddelig, diese Kinder. Hier haben wir gebetet, dass die Erwachsenen, die Eltern, die müssen ja eine doppelte Aufmerksamkeit mit sich bringen. Einerseits müssen die Kinder beobachten, im Schach halten, so in einem schrägen Auge. Und gleichzeitig sollen sie noch den Herrn hören. Das ist eine Kunst. Wir haben für sie gebetet. Für die Eltern. Der Vater fragt dich heute, hey, darf ich heute in dir wohnen? Darf ich mit meinem Geist in all diese Bereiche kommen? Du darfst selber sagen, was dran ist. Der Therapeut fragt mich immer, und was ist heute unser Auftrag? Da muss ich es ihm sagen. Ja, hey, du weißt doch besser Bescheid, wie es mir geht. Nein. Du bestimmst, was wir besprechen. Das ist typisch. Habe ich auch gelernt müssen, dass es Therapeuten so machen. Ihr habt eine Seelsorgeausbildung auch gemacht, Anja und Ralf und andere auch. Wir waren Günther, ich glaube, das habt ihr alle gelernt. Der Patient kommt zum Arzt und sagt, hey, der Arzt sagt, ach, du kommst wegen dem und dem her. Nee, ich habe ein ganz anderes Problem. Der Patient entscheidet, wo er seine Diagnosen, seine Therapie suchen will, oder? Du bist gefragt. Du bist eingeladen. Du bist nicht gezwungen. Wisst ihr, der Dr. Klons in Heidelberg, wir waren dort gewesen, ich wusste gar nicht, was passiert ist mit meiner Schulter. Sag auch, Herr Brenner, wir können das operieren. Müssen wir aber nicht. Wir können das wohl lassen. Gehen Sie mal eine halbe Stunde spazieren. Eva und ich raus, gebetet. Ich muss es entscheiden. Hey, ist doch der Fachmann. Dann sagt er, ich weiß nicht, ob es gut wird. Aber wir können es probieren. Hast du das Problem? Jetzt muss ich die Entscheidung treffen. Da habe ich gemerkt, wie schwach ich bin. habe sie getroffen. Eva auch. Ich bin dankbar dafür. Auch wenn es eine lange Zeit von Heilung und Wiederherstellung bedeutet für meine Schulter. Es geht immer besser. Ich muss viel trainieren. Weißt du, was ich sagen will? Du bist dran. Der Vater fragt dich, so wie Jesus dem blinden Bartimäus gefragt, was willst du eigentlich, was ich machen soll? Blöde Frage. Oder nicht? Ich schreie hier, bin blind, das weißt du, das siehst du auch noch. Und du fragst mich, was ich tun soll. Trotzdem war die Frage wichtig. Ich möchte einfach dir über die Schwelle helfen, dass du heute das packst hier, da reinzugehen in dein eigenes Herz, in die tiefsten Momente deines Lebens, wo du sagst, da stoppt plötzlich an meiner Traurigkeit hier diese Ströme von Frieden, von Ruhe. Da stoppt etwas in meinem Trauerfall, in meinem Herzen. Da kommt der Vater nicht hin. Warum kommt er nicht hin? Und das ist das kein Problem. Warum nicht? Was klemmt in dir? Wir werden es nicht mit Gewalt aufbrechen. Aber wenn der Vater kommt, sagt, komm mal damit, komm mal damit. Trau dich das auszukotzen, auszuweinen, wenn es sein muss. Hauptsache es wird offengelegt. Traumatisierte Menschen kommen auf einmal an den Punkt, die haben alles verdrängt gehabt. Ich kenne es von meinem Sohn Jonas. Und auf einmal ist es nicht mehr zurückzuhalten. Und dann bricht eine Welt zusammen. Und das weiß der Vater ganz genau. Und dann ist er nicht weit weg von dir. Der ist er näher dran, als du denkst. Er kommt herab von der Höhe zu den gebeugten Geistes hin. Steht in Jesaja. Und das ist unser Gebet. Unser einziges Verlangen mit dieser Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, wo Menschen tiefgehend Gesundheit erfahren dürfen. Und dass das Leben läuft. Deswegen frage ich lasse dieses Flipchart hier gern die ganzen Tage stehen. Ab und zu guckst du mal drauf, setz dich hier hin, guck es dir genau an, lass dich nicht stören, versinke hier auf deinem Stuhl, meditativ in das Bild. Wo bin ich? Und jetzt? Die schläft schon ein. Oder aber Vater, mach uns eins. Die beiden Lieder singen wir noch. Ich sage es gleich, wir beten erst. Vater, mach uns eins, es ist 124. Nee, ich habe die Nummer nicht im Kopf. Aber wir beten erst. Ich möchte gern, dass du dich stellst oder kniest oder hinlegst, mir ist es egal, vor Gott, nicht vor mir, vor deinem Vater. Tu mir das. Ich fange an, wenn du noch beten möchtest, kannst du es gerne direkt drauf auch tun. Vater im Himmel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Tiefe deiner Wärme, die Tiefe deiner Barmherzigkeit, deiner Bewogenheit für mich nur angefangen zu schmecken. Ich will mehr davon. Danke, Herr, dass du uns in diesen Tagen das nochmal deutlich aufs Herz gebracht hast. Thematisch wissen wir alles so gut, was Pfingsten ist, was war früher. Was im Pfingsten war, bei den Aposteln, wie es in den alten Schriften steht, im Alten Testament, all die Dinge, ach, wir wissen das alles. Und doch wissen wir nicht, Vater, was das für mich persönlich, für uns persönlich und für mein Herz wirklich bedeutet. Und ich bete jetzt darum, Herr, dass dein Geist jetzt tiefe Offenbarung schenkt in unserer Mitte. Bei jedem Einzelnen, dass alle Widerspenstigkeit durchbrochen wird, dass das Versteckspiel aufhört und dass du jeden rufst, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Komm du jetzt, Herr. Nimm uns. erneuere uns von tief heraus. Und danke, Herr Jesus, für all die Vergebung, dass du diese Distanz weggenommen hast und Zugang gemacht hast zum Thron des Vaters, zum Heiligtum, zum Gnadenthron. Denn du hast alles erlebt, was es heißt, Fan zu sein von diesem Vaterherz. Danke, dass du uns so gut verstehst. Wir segnen einander in deinem Namen. Amen.